Ich darf aus der Bibel lesen. Ich lese aus 2. Korinther, Kapitel 4, die Verse 7 bis 15. Aus der neuen Genfer Übersetzung danach lese ich aus Jesaja 53, 1 bis 5, auch aus der neuen Genfer Übersetzung. Und danach kommt Matthäus 10, 24 bis 25. Hoffnung für alle. Lasst uns auf das hören, was der Herr zu sagen hat. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll so deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Ja, mitten im Leben sind wir um Jesu Willen ständig dem Tod ausgeliefert und eben dadurch soll sich in unserem sterblichen Dasein zeigen, dass wir auch am Leben von Jesus Anteil haben. Unser Dienst bringt es also mit sich, dass an uns der Tod zur Auswirkung kommt. Aber er führt auch dazu, dass an euch das Leben wirksam ist. In der Schrift heißt es, ich habe mein Vertrauen auf Gott gesetzt, darum habe ich geredet. Der Glaube, der aus diesen Worten spricht, erfüllt auch uns. Auch wir vertrauen auf Gott und deshalb lassen wir uns nicht davon abhalten, zu reden und das Evangelium zu verkünden. Denn wir wissen, der, der Jesus den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Wir sind ja mit Jesus verbunden und wird uns dann zusammen mit euch vor sich treten lassen. Ja, unser ganzer Dienst geschieht für euch. Denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Jesaja 53, 1 bis 5. Doch wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass der Herr es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Gott ließ seinen Diener emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Aber wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und zuletzt aus Matthäus Kapitel 10, die Verse 24 und 25 bis 25. Ein Jünger steht nicht über seinem Meister und ein Diener nicht über seinem Herrn. Der Jünger muss zufrieden sein, wenn es ihm ergeht wie seinem Meister und der Diener, wenn es ihm ergeht wie seinem Herrn. Hat man schon den Hausherrn Belzebul genannt, dann wird man seine Leute erst recht so nennen. Amen.
Ihr Lieben, das waren ganz schön viele Bibeltexte. Ich habe vor ein paar Jahren mal eine Gemeinde Predigt und da gab es auch ein bisschen viel Bibeltext und da habe ich mich so semi entschuldigt und da sagte dann der Gemeindeleiter danach, das solltest du nie machen, weil das Wichtigste Sonntagmorgens ist Bibellesen. Das habe ich mir dann halt mal gemerkt, ne, und gedacht, dann bringen wir heute mal ein paar Texte mehr. Ja, ihr Lieben, ich habe euch ja eigentlich nicht was mitgebracht, ich habe hier was aufgesucht. Was ist denn das? Also ihr dürft antworten, das ist nicht rhetorisch gemeint. Ein Blumentopf, ja. Also ist das ein schöner Blumentopf oder ein weniger schöner Blumentopf? Was würdet ihr sagen? Weniger schön, ne? Hey, bei so ein etwas weniger schöner Blumentopf, worum geht's da? Das, was drin ist eigentlich, ne? Also man kann ja in einen etwas wenig schöneren Blumentopf wunderschöne Pflanzen pflanzen. Also behalt das Bild noch mal ein bisschen bei. Ich stelle es einfach mal hier hin. So, ne? Ich habe auch ein bisschen gesucht, dass ich nicht der Allerschönste hier in diesen wunderschönen Räumen der Adventisten finde. Ja, warum habe ich das zum Ausdruck gebracht? Weil ich, weil Paulus einen Brief geschrieben hatte. Er schrieb einen Brief an eine Gemeinde in Korinth. Und Korinth war eine große Weltstadt in der Antike. Und Paulus war zum Glauben gekommen an Jesus. Paulus war ein super Theologe, hatte die beste theologische Ausbildung, die es damals gab, genossen, hatte an den Füßen Gamaliels gesessen. Das war sowas wie Harvard oder Princeton für uns, also wirklich high-end. Unheimlich intelligenter Kerl und ein fanatischer religiöser Mensch, der davon überzeugt war, dass das Judentum richtig durchbrechen wollen sollte, wenn alle Menschen in Israel wirklich so leben sollten, wie Gott das in dem alten Test beschrieben hatte. Und um das zu erreichen, hat er gedacht, alle Sekten, die hier entstehen und alles, was hier komisch ist, verfolge ich proaktiv. Das hat er dann gemacht und alle Leute hatten Angst vor ihm, bis er auf dem Weg von Jerusalem nach Damaskus, ne, heute Damaskus in Syrien, ein Erlebnis hatte, wo Jesus ihm begegnete. Er hörte eine Stimme aus dem Himmel und sah ein großes Licht und hörte eine Stimme, der sagte jüdischen Namen, Saul, warum verfolgst du mich? Und Jesus begegnete ihm und sein ganzes Leben ging auf den Kopf und er entdeckte eigentlich, wer Jesus war und was die Bedeutung von Jesus war. Und es dauerte dann eine Zeit lang und dann zog er los und wurde von der Gemeinde in Antiochia ausgesandt, um in das ganze römische Reich die Leute über Jesus zu erzählen. Und dabei passierten ganz viele tolle Sachen und viele Menschen entdeckten Jesus, kamen zum Glauben an ihm und sagten, Jesus Christus ist mir ganz wichtig und ich möchte mein Leben an ihm verlieren. Viele Leute kamen zum Glauben. Als Paulus dann später diese Gemeinden verließ und weiterzog, wurde es nicht immer einfach, weil Paulus war, das können wir uns nicht immer so vorstellen, aber nicht so ganz unumstritten. Ja? Die Leute, die aus dem griechischen Bereich kamen, hatten Schwierigkeiten mit so einer Figur wie Paulus, weil Paulus, so wie die anderen auch, ganz offen über den Körper erzählt hatte. Also die eins der größten Probleme, die der christliche Glaube in der römische Welt hatte, war, dass es um die Auferstehung aus dem Tod geht, ja, dass der Körper wieder lebendig wird. Und dabei hatten die Griechen ganz andere Ideen. Die sagten eigentlich, die Seele ist gefangen im Körper und irgendwann kommt die Seele aus dem Körper raus und dann ist alles gut. Aber bei Jesus geht es auch um unseren Körper und wie wir ihm damit dienen. Also da eckte der so an. Auch Juden hatten Schwierigkeiten mit ihm in diese neu entstandene Gemeinde, weil Paulus tatsächlich kulturelle Grenzen durchbrach. Also das Judentum aus der Zeit von Paulus bestand darin, dass die Leute überall im Römischen Reich irgendwo wohnten und die taten so bestimmte Dinge und bestimmte Sachen auch nicht. Bisschen ähnlich vielleicht wie Muslime heutzutage in Deutschland. Die erkennt man nicht immer daran, was sie glauben, aber zum Beispiel daran, dass sie Ramadan halten, kein Schweinefleisch essen, kein Alkohol trinken. Das sind so sogenannte Identity-Marker. Ja? Das sind für die Dinge, die man dann so macht und dann ist man richtig Muslim. So gab es auch Dinge, die zum Judentum und zu der jüdischen Identität gehörten. Dinge, die man tat, damit klar war, ich bin Jude und ich glaube an Gott. Und dieses Erlebnis, was Paulus auf dem Weg nach Damaskus gehabt hatte und diese neue Botschaft von Jesus hatte alles auf den Kopf gestellt. Auf einmal war die Botschaft von was der Gott von Israel durch Jesus gemacht hatte, für alle und nicht nur für die Menschen, die aufgrund von ihrer Abstammung irgendwie da was mit zu tun hatten. Also Paulus war deswegen so ein Leiter, der unter Druck stand. Und auch in seiner gegründeten Gemeinde in Korinth war das so. Und er zieht weiter und erzählt weiter Leute über Jesus und es bleibt eine Gemeinde da in Korinth zurück. Und da stehen neue Leiter auf. Und diese neuen Leiter haben Schwierigkeiten mit so ein paar inhaltlichen Themen, die Paulus so bringt, so in dem Bereich von dem, was ich vorher versucht habe zu erklären. Und sie haben Schwierigkeiten mit seiner Person. Sie sagen, Paulus ist eigentlich, ja, ist launisch, ist ein schlechter Redner und ist unzuverlässig. Und die Botschaft sickerte so ein. Und vielleicht war ja auch ein bisschen was dran. Ich weiß nicht, wie viel Bibel ihr gelesen habt in eurem Leben. Also wenn man das ein bisschen intensiver macht und so die Briefe von Paulus so liest, da entsteht manchmal auch den Eindruck, dass Paulus auch recht launisch war. Und es gibt so eine Geschichte über Paulus, dass er so lange predigt, bis irgendjemand im Fenster einschläft und aus dem Fenster kippt. Ja, also ja, ist wahrscheinlich nicht der allerbeste Redner gewesen. Und das waren so Dinge, die wurden ihnen vorgeworfen und es gab so inhaltliche Probleme. Und die Beziehung zwischen Paulus und diese Gemeinde da in Korinth, die war schwierig geworden. Schwierige Beziehung. Und Paulus schreibt einen Brief, der Korintherbrief. Und der erste Korintherbrief, den er also an diese Gemeinde schreibt, ist nicht ohne. Also die geht zur Sache, die spricht Dinge an und die tut links und rechts auch weh. Und die Beziehung wird danach anscheinend nicht besser, die wird eher schlechter. Und dann schreibt Paulus wieder einen Brief. Und in diesen Brief zieht er wahrscheinlich ordentlich vom Leder und wurde wahrscheinlich auch links und rechts ein bisschen unsachlich und die Beziehung verschlechterte massiv. Und diesen Brief kennen wir nicht. Also der sogenannte Tränenbrief ist nicht im Neuen Testament gelandet, also in dieser Schrift, worauf der christliche Glaube so aufbaut. Und dann schreibt er wieder einen Brief und darin haben wir heute gelesen. Und die Beziehung zwischen Paulus und den Korinther verbessert sich. Titus, sein treuer Mitarbeiter, wird losgeschickt mit diesem dritten Brief, der sogenannte zweite Korintherbrief. Und Paulus verteidigt sich darin und er versucht zu erklären, wie sein Dienst sich gestaltet und was es heißt, an Jesus zu glauben. Und da wollen wir heute mal ein bisschen einsteigen und wir wollen entdecken, also das möchte ich gerne mit euch heute machen, anhand von diesem Text zu gucken, was hat das denn uns hier und jetzt und heute zu sagen. Und Paulus beschreibt eigentlich seinen Dienst und sagt, Ton ist es nicht. Also ich bin eigentlich so eine Art Gefäß und ich bin kein sehr schönes Gefäß. Ich bin eher schwach und ich habe einen Kratzer links und rechts und ich habe die Dinge abbekommen. Also diese links und rechts auch ein bisschen. Aber das, was drin steckt, in mir drin, das ist ein Riesenschatz. Und dieser Schatz, das ist das Evangelium. Und zwar, dass Jesus wieder lebt, dass Gott sich diese Welt zugewandt hat, dass du und ich, dass wir nicht irgendwie ein Produkt von Zufall sind, sondern dass Gott uns kennt und uns liebt. Und dass wir in einer Welt leben, die hoffnungslos ist, teilweise. Da gibt es viele Themen um uns herum und ich erlebe Leute, die sind gefrustet und die sind hoffnungslos und leben in hier und jetzt. und dass wir leben von der Hoffnung, dass Jesus Christus lebt, dass Gott lebendig ist und dass es Zukunft gibt. Dass wenn wir am Ende unserer Kräfte und Perspektiven kommen, dass es weitergeht. Und dass Jesus Christus nicht tot geblieben ist, sondern wieder lebt. Und dass er nicht eine Ausnahme in der Geschichte war, sondern der Erste war, der aus dem Tod wieder lebendig geworden ist, der durch den Tod hindurchgegangen ist und der nicht mehr sterben wird. Das ist das Evangelium. Ja? Wir werden leben und wir haben eine Zukunft, eine Ewigkeitsperspektive, eine Hoffnung, ein Leben mit Gott, was unendlich sein wird. Wie auch immer das aussieht. Das Evangelium ist ein Schatz. Ein Schatz in einem Tongefäß vielleicht, so wie bei Paulus damals und bei uns vielleicht auch. Das Tongefäß oder diesen Blumentopf an sich ist ja nicht schön, aber er erhält Schönes. Paulus ist nicht erfolgreich und sexy, das Evangelium aber. Und ich möchte mit euch darüber ein bisschen reflektieren und deswegen habe ich auch noch ein paar andere Bibeltexte, beziehungsweise hat Frank noch ein paar andere Bibeltexte gelesen. Vielen Dank dafür, Frank. Weil manchmal haben wir so das Gefühl, ähnlich, glaube ich, wie die Leute damals in Korinth, dass es so wichtig ist, dass die Dinge einfach stimmig sind und schön. Ja? In der Antike war es wichtig, dass ein Redner wirklich gut reden konnte. Rhetorik war nicht ohne. Und dass die Dinge sich logisch anhörten. Und ich glaube, das ist auch heutzutage so, dass wir kämpfen mit diesen Ecken und Kanten vom Evangelium. Der Weg von Jesus ist vielleicht nicht der Weg, der immer schön und schick ist. Und vielleicht Jesus selbst auch nicht. Ich weiß nicht, wie du über ihn denkst. Aber wir haben diesen Bibeltext aus Jesaja 53 gelesen. Und da wird Jesus beschrieben als jemand, der hässlich ist, eher abscheulich. Er war weder stattlich noch schön und er war unansehlich und er gefiel uns nicht, steht da. Das ist so ein Text, die eigentlich schon weit vor Jesus, über Jesus beschreibt. Jesus erlitt, Jesus hing da und Jesus ist der Gekreuzigte. Ja? Also wo wir eher vielleicht einen Jesus vor uns sehen, der uns nahe ist, der passt zu uns, ist Jesus vielleicht manchmal eher abscheulich gewesen in seine Kreuzigung. Ihr habt hier miteinander diesen Film gesehen, komm, hilf mir mal, Passion Christi. Ne? Das ist halt nicht ein super hübschen, attraktiven Jesus, sondern das ist ein Jesus, der von Leid gezeichnet worden ist. Und Paulus baut eigentlich direkt in diesem Brief eine Brücke und sagt, so wie Jesus damals gelitten hat, so werde ich auch leiden. Also ich werde verfolgt und ich bin in Schwierigkeiten und wir werden verlassen. Also wir erleben Schmerz und Leid und passen darin zu Jesus. Also die Dinge, die folgen aufeinander. Und Jesus selbst schreibt, also sagt zu seinen Jüngern, das haben wir in Matthäus gelesen, dass eine Sklave nicht mehr ist als sein Meister. Oder ein bisschen übersetzt in unsere Sprache, ein Mitarbeiter ist nicht mehr als sein Vorgesetzter. Ja? Also wenn der Weg von Jesus Ablehnung ist und wenn die Leute, die Jesus begegnen, ihm sagen, dass er die Dinge aus einer ganz finsteren Quelle macht, dass er dem Teufel gleichgesetzt wird, sagt Jesus, wenn sie das mir gegenüber sagen, dann werden sie euch gegenüber das auch sagen. Also der Weg von dem Evangelium ist nicht eins von Leichtigkeit. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und ich weiß nicht, ob euch das ab und zu begegnet, aber es gibt so christliche Strömungen. In Deutschland bin ich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel begegnet, aber da außen, die eigentlich sagen, wenn du richtig glaubst, wenn du richtig vertraust, dann steht der Segen Gottes für dich bereit. Ja, wenn du dich ausstreckst nach Gott, dann wird es dir gut gehen. Wenn du richtig betest und richtig glaubst, dann werden die himmlischen Segnungen für dich da sein, en masse. Und dann wird es dir besser gehen. Dann wirst du von deinen Krankheiten geheilt werden. Dann werden die Probleme in deinem Leben sich lösen. Und dann wirst du frei werden von alles, was unschön und schwierig ist. Wichtig ist dabei, richtig zu glauben. Und darin zu leben, dass wenn man sich das vorstellt, dass das dann auch passiert. Davon gibt es abgeschwacht echte und ein bisschen fettere Versionen, bis hin zu Versionen, die sagen, wenn du richtig glaubst, dann hast du so einen fetten Geldregen auf deinem Konto. Ja? Hört sich verrückt an, ist halt im globalen Christentum ein Riesenthema. Es nennt sich Prosperity Gospel. Also alles, wenn du richtig glaubst, dann wirst du es besitzen und erleben. Dann wird es schön und schick und gut. Paulus beschreibt, glaube ich, hier einen ganz anderen Weg. Ja, ein Weg von Leid und von Kreuz und von Leiden. Und ich finde das so spannend, weil Leid ist ja in unserer Zeit irgendwas, was wir gerne loswerden wollen. Und es geht mir ja nicht anders. Ne? Wenn wir an was leiden, wenn wir irgendwas begegnen, was wir nicht gut finden, dann ist es am besten, wenn das Thema so schnell wie möglich gelöst wird und wir das wieder los sind. Ja? Darüber dachte man in der Zeit von Paulus ein bisschen anders. Und mir fällt auf, dass wenn ich diesen Bibeltext aus der 2. Korintherbrief lese und wenn ich sehe, wie die Leute im Neuen Testament über Leid reflektieren, die sie erfahren, weil sie zu Jesus gehören, dass sie eigentlich immer sagen, dadurch sind wir ganz nah an Jesus dran. Also ich darf leiden. Ich darf Leid erfahren durch meine Verbundenheit mit Jesus. Und indem ich das erfahre, bin ich ganz nah an Jesus dran. Ja, also dieses Leid, was einem widerfährt, macht eigentlich, dass ich auch in so ein bisschen Teil bin von das, was Jesus am Kreuz erlebt hat. Dass ich mich daran irgendwie, dass ich damit zusammenhänge. Und dann baut Paulus eine Brücke und sagt, so wie ich an dem Leid Teil war, so werde ich an der Auferstehung auch wieder teilhaben. Ja? Christsein bedeutet bei ihm, teilzuhaben an dem Leid von Jesus und auch an der Auferstehung. Und das Leid von Paulus war fett. Paulus starb fast in Asia, beschreibt er. Er wurde festgenommen, er saß im Gefängnis, er erlitt Schiffbruch und vieles mehr. Also dieses Gefäß, ne, was er beschreibt, Paulus ist sein Körper und all das, was er hatte, musste durch vieles durch. Und er beschreibt eigentlich die Gemeinde in Korinth gegenüber, warum und wozu das so war. Er beschreibt, dass das war, damit ihr in Korinth lebt. Ich musste ganz viel leiden für euch, also ne, in mir war der Tod wirksam, sagt er, damit ihr lebt. Also ich musste durch ganz viel Leid hindurch, damit ihr das Leben erfährt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ne? Diese Fokus, ne? Die er da am Tage legt. Also ich leide ganz viel und ich gehe durch ganz viel Leid hindurch. Das mache ich gerne. Ich freue mich darüber, weil ich zu Jesus gehöre. Und ich gehe dadurch, damit die anderen Jesus kennenlernen und leben. Also einfach mal so als Rückfrage, ne? Wie ist das eigentlich bei dir und bei mir? Ne? Diesen Fokus, dieser Fokus darauf, dass ich alles gebe, damit anderen irgendwie mit Jesus verbunden sind. Ne? Ich weiß nicht, kennt ihr das? Dass man sich voll und ganz auf Jesus konzentriert und auch Unschönes im Kauf nimmt. Warum? Damit anderen Jesus kennenlernen. Ich finde diesen Fokus bei Paulus sehe ich immer wieder und ich finde ihn beeindruckend. So. Und das Gute ist, dass es dabei ja nicht stehen bleibt bei Paulus. Ne? Gott hat Jesus auferweckt, sagt Paulus, wieder lebendig gemacht und so wird er uns auch wieder lebendig machen. Also die Kraft, die in Paulus wirksam war, ja, die es dazu brachte, dass das Evangelium von Jerusalem aus durch die ganze damalige Welt ging, die kam nicht von irgendwo, sondern die kam von Gott selbst. Das Ganze beruht ja auf dem Ziel, ne? In Vers 15. Der Dienst von Paulus geschieht, sagt er, für euch. Er geschieht, indem die Gnade Gottes immer mehr Menschen erreicht. Also Paulus geht durch Leid hindurch, damit das Evangelium immer weitergehen soll. Gottes Gnade soll nicht stehen bleiben bei mir und bei dir, sondern das soll weitergehen. Und ich finde, das ist manchmal gar nicht so einfach, ne? Also du und ich, wir entdecken Jesus, wir entdecken, was Glauben uns zu sagen hat, und das tut uns auch gut. Und wir merken das und wir erleben das und wir teilen das miteinander. Aber es bleibt relativ schnell so mein Erlebnis, ne? Oder ein Erlebnis, was ich mit anderen in meinem Babor gut teilen kann. Ja? Also gemeinsam entdecken wir und erleben wir, wie gut Jesus ist, und das feiern wir. Ja, und das war es dann so irgendwie, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Vielleicht auch, weil es manchmal so schwierig ist. Ne? Frank hat vorhin so eine Geschichte erzählt über diese Frau, die sagte, nee, Religion, lass mich bloß in Ruhe. Ne? Also es ist meistens nicht so, dass das ganze Umfeld sagt, erzähl mir bitte mehr von alles, was du über Jesus so weißt und glaubst. Also ich weiß nicht, vielleicht erlebt ihr solche Geschichten, aber ich erlebe das auch in meiner Arbeit in Evershagen nicht so viel. Und das hält uns ja manchmal auch ein bisschen davon ab, uns diesbezüglich zu öffnen wahrscheinlich. Ne? Weil wir halt feststellen, ja, mein Gegenüber guckt mir eher an wie ein Auto und versucht das Gespräch ja relativ schnell auf andere Themen zu drehen, damit es nicht unangenehm wird. Also ich glaube, wir sehen alle solche Bilder. Und dazu, dann bleibt es relativ schnell bei uns stecken und stehen, die Geschichte von Jesus und was wir darin so erleben, weil wir auch ein bisschen überfordert sind, wie es Kreise schlagen kann und wie es weitergeht. Und dann lese ich heute diesen Text von Paulus und denke, ey man, das ist ja ein ganz anderer Herzschlag. Ne? Das ist ja ein Power dahinter, die weitergehen will und die teilen möchte von dem Guten, was Gott an ihm getan hat. Wie geht denn das? Ne? Wie geht das denn in unserem Kontext, dass man über sich selbst hinaus ins Gespräch kommt? Ich glaube, es hat zu tun mit einem gewissen Maß von Zielorientierung darin. Also wir leben ja nicht in der Zeit von Paulus und wir leben ja in aller Freiheit, aber die Idee, dass man sagt, ich leide ja richtig, damit die anderen leben, ist eine andere Kategorie als ich versuche so wenig wie möglich über mein Christsein in die Welt zu tragen, weil es wird meistens immer doof. Ne, also ihr merkt den Unterschied, ja? Ich sterbe, damit ihr lebt, oder ich sag's bloß meine Kollegen mal nicht, weil es könnte mein Standing nicht so gut tun, ist halt, das ist halt was dazwischen. Ja? Also ich glaube, wir dürfen uns danach ausstrecken und dafür beten, dass wir diesen Fokus haben und diese Power, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, dass wir die in uns spüren und dass sozusagen das Evangelium dadurch aus uns rausbricht. Ich finde, im Alltag bedeutet es meistens einfach, nicht Leute zuzupredigen oder nicht irgendwie ein Weltbild zu verkaufen, sondern einfach offen zu erzählen, wo Glaube der Unterschied macht in dein Leben. Also wie sieht das denn praktisch aus und was bedeutet das denn eigentlich, dass du so an Jesus glaubst? Und ne, du bist so Sonntagvormittag so in der FEG hier so in der Johannesweg da irgendwie auf dem Hinterhof gewesen. Was machst du da denn eigentlich und was bringt dir das denn eigentlich? Also ich finde Sprachfähigkeit über das, was es im Alltag heißt, hilft dabei, glaube ich. Also das ist eins. Ich glaube, eine Zielorientierung, ich nenne das mal eine missionale Zielorientierung, die ich von Paulus lerne, mitzunehmen. Das zweite ist, ein Bild von Glauben, die nicht darauf beruht, dass es immer schön ist und immer schöner wird und schön sein soll. Also schön ist vielleicht nicht das wichtigste Wort. Wenn ich so ein bisschen diese Bibeltexte von heute Morgen gelesen habe, die so immer Überschrift haben. So. Ne? Also wir folgen einem Jesus, der abgewiesen wurde, der vielleicht auch in seine Zeit nicht attraktiv gefunden wurde. Und das wollen wir ja gerne. Wir wollen ja gerne mit unserer Weltbild und mit all das, was wir so denken und all das, was wir glauben, ernst genommen werden und vielleicht teilweise auch bewundert zu werden. Vielleicht auch mit unserem Lebensentwurf. Das ist vielleicht nicht der Weg von Jesus. Ja, dass es immer schick ist und schön und dass es immer besser wird und dass die Leute um uns herum sagen, cool. Manchmal ist es auch so, dass andere auf uns gucken und sagen, schwierig. Ist von aller Zeiten. Ja? Der Weg von Jesus ist nicht immer, es ist schick und es wird schicker. Dann zum Schluss schließt Paulus ab mit seinem Ziel. Er beschreibt in Vers 15, unser Dienst geschieht für euch, denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Das ist das Ziel des Ganzen. Das Ziel ist, dass du und ich, dass wir daran beitragen, dass mehr Leute, uns eingeschlossen, irgendwann Gott die Ehre geben. Und Gott die Ehre geben ist so eine Begrifflichkeit, die vielleicht nicht direkt bei uns ganz viel aufruft, aber Gott die Ehre geben bedeutet vielleicht, mit ihm verbunden zu leben und ein Leben zu leben, so wie er das möchte, ja? Ein Leben voller Anbetung, nah an ihm ran, was ihm die Ehre gibt. Dass die Gnade Gottes wächst und mehr Menschen erreicht, bedeutet einfach Vertiefung des Glaubens bei uns und vielleicht auch bei den Leuten um uns herum. Und ich glaube, es ist immer wieder ein Ausstrecken danach, ein Beten dafür, dass wir diesen Antrieb immer wieder finden und diese Begeisterung für das, was Jesus für uns getan hat, dass wir an seinem Tod und Auferstehung mit teil sind. Dabei wünsche ich euch allen Gottes Segen. Amen. Ich bete mit uns. Lieber Jesus, danke dafür, dass du dich für uns voll und ganz hingegeben hast. Danke, dass du gestorben bist, damit wir leben. Danke, dass du abgewiesen wurdest, damit wir von dir, lieber Vater im Himmel, angenommen werden konnten. Danke, dass du Leid erlebt hast. Ja, wir wollen dich darum bitten, dass du uns hilfst, diesen Fokus darauf zu legen in unserem Leben. Hilf uns, dich nachzufolgen und uns zu freuen, wenn wir nah an dir dran sein können. Hilf uns, offen zu sein, wenn es auch mal nicht so einfach ist. Hilf uns, gib uns bitte dieser Antrieb und dieser Fokus, die Paulus mitbrachte, womit er Leute begegnet ist. Hilf uns, dich zu vertrauen und dich zu ehren in unserem Alltag und andere Leute dazu einzuladen. Gib uns dazu Sprachfähigkeit und die Fähigkeit zu erzählen darüber, was es bedeutet, dich nachzufolgen. Wir danken dir, dass du uns kennst und siehst. Amen.